Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerinnen und Tierärztin und erzählen uns jede Woche das, was uns interessiert, das, was euch interessiert oder auch das, was uns über den Weg läuft oder was diese Woche im Internet, Social Media mäßig immer proklamiert wird und Quatsch ist.
Diese Woche, also nicht nur diese Woche.
Nein, aber diese Woche erzählen wir darüber, was da proklamiert wird und was einfach Bullshit ist.
Genau.
Genau, letzte Woche sprachen wir über genetisch bedingtes Aggressionsverhalten. Fazit war, es gibt das, aber ja. Man kann es in Schach halten, man kann es aber auch schüren und tatsächlich eine ganze Menge interessanter Punkte für mich dann doch auch, obwohl ich dachte, das ist gar nicht so vielfältig in der Beschreibung, war es dann doch eine unserer längsten Folgen geworden.
Was war so lang? Ich weiß
ja
gar nicht.
Ich glaube 40 Minuten oder so.
Wenn wir jetzt reden, ne? Kommen wird es ja meistens irgendwie lang.
Ja, im Schnitt haben wir mittlerweile so irgendwas zwischen 20, 22 und 30 Minuten.
Ach guck mal, das geht ja. Aber die wissen auch nicht, wie lange wir vorher und nachher noch labern.
Je kürzer die Folge ist,
desto mehr haben wir über Dinge gesprochen, die euch vielleicht noch viel mehr interessieren würden, aber die nicht groß waren leider aus.
Ja, genau. So. Diese Woche sprechen wir über
Grenzen setzen im Hundetraining. So, genau. Das haben wir doch mal aufgreifen wollen. Grenzen. Also du hast
können
ja gerade gesagt über den Bullshit.
Für Kindererziehung auch gleich.
Auch.
Ja.
Genau. Also
ist eigentlich
du hast
ein
es
Thema.
Schon mit ein Thema. Kindererziehung. Wir sprechen heute über Kindererziehung und
Hundeerziehung. Auch.
Und eigentlich ist das sehr
tatsächlich
ähnlich.
Tatsächlich sehr ähnlich. Ja. Gerade in dem Punkt ist es sehr ähnlich, glaube ich. Warten wir ab, was Katharina uns erzählt, ob es wirklich so ähnlich ist, wie ich jetzt denke.
Oh ja, wir sind gespannt. Du kannst über Kinder sprechen, ich über Hunde und dann schauen wir mal, ob wir das ähnlich machen. Nein, wir haben gesagt, jetzt nicht nur letzte Woche, sondern generell, es ist ja immer so ein Social-Media-Ding mit dieses Gerücht, dass Hundeschwulen, die positiv arbeiten, keine Grenzen setzen. Mhm. So, das ist halt das Thema, was wir da ein bisschen zu aufgreifen wollten. Und ist so, ne? Also meine Hunde gehen über Tische und Bänke und dürfen eigentlich alles.
Ja, also wenn deiner kommt zu mir in die Praxis, ist auch der widerlichste Patient, den ich je hatte. Ja.
Ist jedes Mal diese Fleischwunden, diese den Fleisch reinbeißen.
Distanzlos ist sie, logischerweise. Furchtbar. Unglaublich böse, null kooperativ. Und dann, wenn sie endlich raus soll und die Leckerlis nicht mehr essen soll, dann ruft 15 Mal Katharina.
Mindestens.
Die Mutti geht jetzt.
Sonst geht die Mutti ohne dich, Schatz.
Genau.
Und wenn du jetzt nicht kommst, dann geht die Mutti wirklich ohne dich.
Und dann macht Katharina so drei Luftschritte und guckt.
Und dann raschle ich mit der Kekstüte und dann kommt sie meistens.
Nee, weil unsere besser schmecken. Nicht.
Ja. Weil ich habe Euter und Knoblauch. Nee,
ja,
Knoblauch
Euter und
ja
getrockneten Fisch.
Irgendwie sowas. Euter und Fisch waren es, genau.
Ja.
Oh.
Ja. Genau, also was ist das? Also ich finde immer, der erste Trugschluss ist ja schon da, dass dumme Menschen und Menschen, die nicht so arbeiten, das können ja zwei Gruppen sein, meinetwegen.
Es ist nett, dass du das so nochmal aufspaltest, damit sich niemand hier persönlich angegriffen fühlt.
Dass die denken, positiv arbeiten heißt grenzenlos. Und wenn ich immer an deine Lerntafel denke, habe ich ja so ein Vierfelder-Ding mit ne positive Strafe, negative Strafe und diesem, was ich ja immer nicht so perfekt dann rezitieren kann. Ach. Aber da, wenn man wüsste, dass es darum geht, dann wüsste man ja, dass positiv arbeiten nicht nur heißt, oh, du hast mir heute nur den linken Arm zerfetzt, du bist süß, ich schreibe nämlich mit rechts.
Du kannst immer alles so schön erklären.
So, was heißt Grenzen setzen, Frau Pauser?
Grenzen setzen heißt, dass der Hund weiß, dass er sich oder lernt, in einem bestimmten Rahmen quasi auch frei bewegen zu dürfen.
Mhm. Wir müssen, glaube ich, kurz warten, bis der Roboter weg ist.
Bis der Roboter
weg ist. Sind hier sehr viele Hintergrundgeräusche.
Von einem Roboter überfahren.
Der kennt nämlich keine Grenze. Sonst wäre er jetzt 3 Meter vorher abgebogen wegen Geräuschkulisse. So, Grenzen setzen.
Grenzen setzen. Was wollte ich jetzt sagen?
Ja, sag einfach mal, dann hören wir ja in der Abspulung, ob du überhaupt weißt, was du beim zweiten Mal sagst, ob das das gleiche ist wie beim ersten Mal.
Ich wollte sagen, dass ich ein Hund oder ein Kind, ne, wir wollten ja auch über Kindererziehung dann heute sprechen, dass die halt lernen, sich in einem bestimmten Rahmen frei bewegen zu können. Also da auch ihre Freiheiten haben.
Oh, jetzt geht schon wieder um Freiheit, es ging um Grenzen.
Und dass diese Freiheit an einer bestimmten Grenze halt endet. So, und das ist die Grenze. Und die muss ja gesetzt werden.
Ja.
So.
Mhm. Darum geht's. Das ist schon mal das Erste.
Also der Hund muss lernen, die,
der muss Hunde, lernen, der dass muss du der lernen, Rudelführer bist. Da das, geht's schon
genau,
mal los.
Genau, da geht's schon los. Nein, ich glaube, der Unterschied in der Blickweise ist, dass der Hund nicht lernen muss, wo die Grenze ist, sondern lernen muss, was er darf und
was nicht.
Was nicht.
Aber die was meisten, nicht ist ja eine Grenze.
Das ist eine Grenze, aber die meisten gucken halt nur auf das, was der Hund nicht darf. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den positiv und nicht positiv arbeiten.
Hundeerziehung und in der Schule auch so. Siehste. Es wird ja hervorragend immer, deswegen ist ja Deutschland auch nicht berühmt, berüchtigt für Gönner- und Fehlerkultur, weil man ja immer nur guckt, auf was man selber nicht hat und nicht kriegt und was der andere falsch macht und was alle anderen falsch und kacke machen. Und das ist ja dann auch sehr viel leichter, als zu sagen, boah, krass, 37 Sachen sind echt gut gelaufen und die eine war schlecht.
Ja.
So ein Arsch.
Und das macht einen ja auch nicht glücklich, ne? Wenn du so guckst, du hast vielleicht den ganzen Tag gearbeitet, alles war wunderbar, du hast irgendwie ein perfektes Kunstwerk gebaut und
das
irgendwo
hätte ich nicht künstlerisch nicht begabt. Ja, aber ich, ja, okay.
Stell dir vor, du wärst künstlerisch begabt und du hast ein wunderbares Kunstwerk, ein wundervolles Gemälde und es ist alles perfekt und alles großartig und am Ende hast du irgendwo auf dem Fußboden einen kleinen Farbspritzer hinterlassen und alle Welt hackt auf diesem Farbspritzer rum.
Ja, weil oder so. Ein Punkt ist schlecht auf dem Bild.
Zum Beispiel. Weil alle halt nur den Makel sehen, aber nicht das, was alles andere schön ist. Und das finde ich nicht nett. Und das ist, glaube ich, bei den Kindern auch so ein Thema, ne? Wenn du, dass du in der Schule natürlich auch schnell gefrustet sein kannst, denke ich mir mal.
Ich glaube, Lehrer und Eltern, muss ich sagen, nehme ich mir nach wie vor zeitlebens immer ein Beispiel an meiner Mama. Die Lehrerin war ihres Zeichens, also immer noch ist, aber jetzt halt pensioniert, die ihres Zeichens immer sagte, Ziel ist, an jedem Tag jedem Kind eine nette Sache zu sagen, die es gut gemacht hat.
Dann war sie eine großartige Lehrerin.
Glaube ich, war sie auch. Ich war ja nicht ihre Schülerin, aber was ich so an Feedback mitgekriegt habe und sie arbeitete halt in einem sehr harten sozialen Brennpunkt. Da waren also definitiv eine ganze Menge Kinder, wo du viele Dinge fandest, die nicht cool waren. Mhm. Der erste hing im Taufbecken noch bevor er eingeschult war und solche Sachen. Und angelte Fische, nein. Aber
es ist wirklich wahr, dass du wirklich mal gucken sollst, auch ne, die schwierigen Kandidaten, ob sie auf zwei oder vier Beinen laufen, machen ja auch Dinge gut. Es ist ja nicht immer alles Müll. So.
Jeder macht irgendwas gut.
Eben. Mhm. So, und da kann man ja auch mal drauf schauen. Genau so ist es, ja.
Also, geht Grenzen setzen für dich darum auch, dass eher klar ist, du als Wattebauschwerfer, was erlaubt ist und damit automatisch klar ist, automatisch wird es nicht klar sein, da musst du gleich kommen. Aber dass im Prinzip dadurch sich dann erklärt, was nicht klar ist.
Genau, dadurch kannst du natürlich schon einen Rahmen stecken, indem du halt das bestätigst, was gut läuft und das entsprechend belohnst, honorierst, wie auch immer. Und das Ding, Grenzen setzen ist natürlich auch sicherlich nicht von jedem, der sagt, der Hund muss eine Grenze lernen, immer gleich mit Schlägen verbunden. Ne? So ist es ja dann auch wahrscheinlich nicht immer gemeint. Aber es ist halt oft so, dass ein Hund im Training von Trainern, die behaupten, Grenzen zu setzen, den Hund in eine Situation bringen, die den Hund komplett überfordert und dann, ich sag mal, der Punkt draufhaut. Mhm. Also wenn ich einen Hund habe, der zum Beispiel in der Leine pöbelt, und,
das ist ja ein häufiges Thema.
Das ist ein häufiges Thema, genau. Das ist auch gar nicht so, ja egal, da können wir noch drauf eingehen, aber da müssen wir nicht jetzt. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der irgendwie an der Leine pöbelt und ich gehe viel zu eng an einem Artgenossen vorbei und der Hund kann gar nicht anders, er ist hochgradig gestresst, warum auch immer, ob er Angst hat oder was auch immer. Es stecken ja auch immer Emotionen dahinter oder irgendwie Frust, weil er vielleicht hin möchte und nie darf oder halt in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich eine Angst durch irgendwelche schlechteren Erlebnisse in der Vergangenheit. Der Hund ist auf jeden Fall überfordert und rastet ab einem bestimmten Punkt aus. So, wenn ich diesen Hund jetzt da in diese Situation immer wieder reinführe und dann dafür abstrafe, dass er ausrastet.
Aber mal kurz Punkt. Machen Trainer extra dann diesen Stress so hoch, dass der Hund ausrastet?
Ja, natürlich, damit sie das halt das Verhalten abbrechen können. Und das ist ja
behämmert.
Ja, natürlich ist das behämmert, deswegen sprechen wir ja drüber. abgesehen jetzt wieder mal von dem Ethischen, ne, dass wir halt ja, ein Tier nicht in eine überfordernde Situation bringen, um es dann dafür zu bestrafen, wenn es halt nicht so reagiert, wie wir uns das wünschen, ist es halt auch von daher vom Lernen her ziemlich sinnbefreit, weil der Hund dieses unerwünschte Verhalten ja auch erst zeigt. Also er übt es ja mit jedem Mal, dass er es zeigt. Und deswegen muss man halt gucken.
Was sehr wichtig ist, das kannst du noch mal länger ausführen.
Ja.
Ja, nein, ist wirklich so. Ja, das ist ja vielen nicht klar, dass sich das auch ins Gehirn einschleift, wenn man in diese Spirale kommt.
Ja. Du hast ja immer den Verstärker in einer Situation. Das wäre jetzt zum Beispiel, wie wir das wieder.
Der Roboter hat mit uns gesprochen. Er beginnt zu laden, hat er.
Ich habe ein bisschen Angst gerade. Hier laufen Roboter um uns rum.
Nee, laufen noch nicht.
Also, nein, jetzt bin ich schon wieder, der bringt mich aus dem Konzept hier, der Roboter. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Davor wusste ich auch noch. Ach so, dass die negative, es ging um die Verstärkungsspirale. Dass jedes Mal, wenn man ansetzt zu einer Handlung, ist übrigens der Grund, warum wir scheiße sind in Diäten, unabhängig davon, dass auch Zucker wie Heroin wirkt und so. Mhm. Naja, sicher.
Stimmt, ja.
Ja.
Genau, also du hast halt immer wieder, es verstärkt sich ein Verhalten, auch durch die Konsequenzen natürlich, die es hat. Ne? Wird es entweder verstärkt oder gehemmt, ist klar, es kann ja auch eine andere Konsequenz haben, die ein Verhalten hemmt. Aber wenn ich jetzt einen Hund habe, der schreit einen anderen an der Leine an und der andere geht weg, habe ich dieses Weggehen des anderen Hundes ja als Verstärker. Und wenn der Hund jetzt schon schreit.
Und jeder Hund geht weg übrigens an der Leine.
Genau.
Ne? Falls jetzt die anderen denken, ja, geht ja nicht extra weg. Nee, aber für den Hund sieht es ja so aus. Der Hund schreit und weil Herrchen auf der anderen Seite oder Frauchen oder wie auch immer man das jetzt nennen will, weitergeht mit dem, der angepöbelt wird,
verstärkt ist das Schreien.
Ich bin genial, ist weggegangen.
Ich habe es geschafft, genau. Und ich habe halt, wenn ich jetzt den Hund immer wieder in diese Situation bringe, biete ich ihm ja auch erstmal immer wieder eine Möglichkeit, dieses Verhalten zu üben. Und dann.
Auch das ist schon, ne? In die Schleife einzutreten,
genau.
Ist ja auch
das
schon was.
Ist
wie bei Epilepsie, ne? Der dritte Anfall ist auch leichter als der erste zu kriegen.
Ist das so?
Ja.
Das hatte ich noch nie.
Naja, halt, also das ist ein bisschen jetzt mit Trigger und so anders, aber natürlich, weil die Reizschwelle sich senkt.
Mhm.
Und genauso ist
es
ja mit Neuroplastizität bei wiederholtem Lernen, dass wiederholtes
das
Verhalten einfacher zu reproduzieren ist als nicht wiederholtes Verhalten. Deswegen ist der Gang zum Kühlschrank, Tür auf, ein Automatismus, wieder zuzumachen, ohne sich was zu nehmen, ist ein unterbrochener Automatismus und deswegen so viel schwieriger.
Ja, das stimmt. Das stimmt. So, das hast du gut erklärt.
Mhm.
Genau. Also ich bringe ihn immer wieder in diese Situation und dann arbeite ich halt mit einem Strafreiz, wie auch immer der aussieht.
Stachelhalsband.
Das hoffentlich nicht. Das ist verboten. Das ist verboten. Aber selbst wenn ich dem Hund nur in die Seite kneife oder an der Leine rucke, arbeite
ich.
Also
sowas Behämmertes gibt es ja auch, ne? Als Trainingsmethode irgendwen zu kneifen.
Ja, natürlich
gibt es das.
Es gibt sehr viele Trainingsmethoden, die behämmert sind.
Also als Methode, ne? Ich will nicht sagen, dass man niemals seinen Hund anfassen darf. Darum geht es ja immer nicht. Ne? Aber
es ist
als
ja auch
eine bewährte Methode.
Anfassen und in die Seite kneifen.
Ja, oder mal jemanden anknuffen, der irgendwie gar nicht aus seinem Film rauskommt, ohne dass weh tut, ist ja noch was anderes als
als Schultertippen den Hund. Also wenn ein Hund irgendwo eskaliert, das ist in meinem Elegantesten, man holt ihn irgendwie mittels Geschirrgriff oder so aus der Situation raus und bringt wieder Abstand.
Geschirrgriff heißt dabei nicht, dass ihr ihn wie eine Schere anfasst, sondern dass ihr am Geschirr nehmt und wegnehmt.
Genau so. Aber also das ist halt so ein bisschen der Nachteil daran, ne, dass halt da oft gedacht wird, der Hund muss dann in dieser Situation die Grenze lernen und die werde ich dann irgendwo mit Gewalt durchsetzen.
In dem Stress, ne? In dem
Stress. In dem Stress, den er sowieso schon hat. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel, um jetzt ein anderes Beispiel zu haben, dem Hund.
Sag doch mal, was du in Videos immer viel siehst. Das ist sicherlich eins. Ich gucke ja so Videos nicht, weil ich ja dich habe.
So, ich versuche sie auch nicht zu gucken.
Ich bin ja deswegen nicht so in der Insta-Hunde-Bubble, weißt du, wie ich meine?
Ich sehe es, also ich versuche sie auch nicht.
Ja, die muss es eigentlich theoretisch mehr ausgespielt werden.
Ja, ab und an wird mir was, also mir werden sehr viele gute Sachen ausgespielt, aber mir werden leider auch immer mal wieder Sachen ausgespielt, wo ich vor Schreck hängen bleibe und es dann nachher bereue, weil ich mich so aufrege. Ja. Ne, weil, wie gesagt, nur weil ich gut bei Instagram bin, habe ich noch lange keine gute Trainerausbildung genossen.
Echt?
Nein.
Aber der beste YouTube-Tierarzt ist doch sicher der beste Tierarzt.
Mit Sicherheit, ganz bestimmt. Stimmt. Ich frage mich manchmal, ob die Leute überhaupt Tierarzt sind, die da alle irgendwas zu Das weiß man ja auch tatsächlich nicht immer, ne? So, kannst du ja so einen Instagram-Kanal,
ja,
kannst du
da darf ich sogar Tierarzt reinschreiben. Gibt ja viele andere Sachen, wo du vorher deine Approbation dann hochladen musst oder so. Logisch, bevor ich eine Praxis gründe, muss ich meine Approbation nachweisen und die Kammer prüft auch, ob gegen mich irgendein Strafverfahren läuft.
Ach so. Okay.
Ja. Insofern aber tatsächlich bei Instagram. Ja. Musste ich das nicht. Als ich glaube, ich habe auch bei mir irgendwo Tierarzt reingeschrieben, wollten keine Approbation tatsächlich.
Okay. Na gut.
Also nein, ist
also
nicht geschützt.
Also könnt ihr das nicht immer alles glauben, was da steht.
Ja. Und Hundetrainer ist ja eh ein Ungeschützter. Das ist eine unserer ersten Folgen. Ich glaube, die vierte oder so.
Sein, ne?
Da geht es um, oder 14. vielleicht, irgendwo weit unten, da geht es um Titel und Expertentum. Wie unterscheide ich die Spreu vom Weizen? Und Hundetrainer
ist
halt leider nicht durch den Namen und auch nicht durch den Insta-Account.
Und jeder, der Hundetrainer ist, darf auch wieder weitere Hundetrainer ausbilden, ne?
Ja, weil es kein geschützter Bereich ist, ja. Ich bin Idiot, ich mache andere Idioten.
Ja, sehr schön. Nein, aber um zur Spielgrenze. Ein häufiges Thema ist, dass zum Beispiel Leute sagen, mein Hund soll nicht aufs Sofa, so. Ne? Wir haben jetzt einen kleinen Hund bekommen und wir möchten nicht, dass der später auf dem Sofa sitzt, so, weil er hat dann dreckige Füße und was weiß ich. Angenommen, ich stelle diese völlig sinnlose Regel auf. Dann,
naja, aber das ist ja erstmal eine normale Grenze.
Genau, das ist
eine
normale Grenze. So.
Also
für mich natürlich absolut undenkbar, dass mein Hund nicht neben mir, na, deswegen habe ich das jetzt so gesagt, aber ich respektiere das natürlich, wenn jemand sagt, Mensch, wir haben ein weißes Sofa und wir haben einen Bobtail, der jeden Tag durch den Schlamm rennt oder so, dann habe ich da vielleicht andere Ideen, was das angeht.
Das ist nicht die Menschen, die einen Bobtail kaufen, aber das ist was anderes.
Es ist keine Tierquälerei, wenn der Hund jetzt nicht unbedingt aufs Sofa darf, aber wie gewöhne ich dem Hund das zum Beispiel ab? Also ich würde da halt gucken, dass ich es ihm erstmal gar nicht erst angewöhne. Das ist nämlich genau das wieder, was wir gerade gesagt haben.
Du bist klein und
über
süß, du darfst drauf. Nee, jetzt bist du aber 10 Kilo schwer und dreckig. Jetzt will ich das nicht mehr.
Und dass die Hunde gerne draufgehen, ist ja auch erstmal selbstverständlich, weil es bequem und wir sitzen da ja auch. Also muss
und
der
es
Hund
ist erhöht
ja lernen,
und man kann besser gucken.
Genau.
So, also und meistens auch durch die Rückenlehne noch geschützt. Hunde lieben ja auch so geschützte Ecken, ne? Durch die Rücken und Seitenlehne.
Es gibt auch Körbchen, die haben so eine geschützten, kuscheligen Ecken.
Ja. Mhm.
Also wenn ich jetzt einen Hund habe, den ich nicht auf dem Sofa haben möchte, kann ich ihm erstmal schöne, kuschelige Alternativen bieten, die auf dem Fußboden um das Sofa herum drapiert sind. Ich kaufe also 50 schöne Hundekörbchen und stelle die im ganzen Wohnhaus auf. Und dieses Sofa kann man ja zum Beispiel ganz einfach unbequem machen, indem man da eine große Folie drauf ausbreitet, wenn man nicht zu Hause ist. Weil das Ding ist ja, wenn ich da bin, kann ich ja immer gucken, dass mein Hund da nicht hochspringt. Ne?
Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Genau. Und das kann man gerade so in der Anfangszeit ganz viel einfach über Management, dass der Hund einfach versteht, da oben ist blöd. Ne, dass
also gehe ich da eh nicht hin.
Genau. Und dann gewöhnt er sich daran, dass das Körbchen am Fußboden halt sehr behaglich ist. Und wenn das Thema durch ist, dann kann ich das halt auch, wenn ich aus dem Haus gehe, irgendwann die Folie vielleicht wieder weglassen. Also so als Beispiel. Ne?
Mhm.
Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich dem Hund etwas beibringen kann, ohne dass ich jetzt zum Beispiel auf dem Sofa stehe und mit
aber
der Gaspistole schieße.
Aber wieso hat er dann als Grenze das respektiert? Weil darum geht es ja. Es muss ja eine Grenze sein. Es ist ja, zählt ja nicht, wenn es abtrainiertes Verhalten ist. Wieso ist es dann eine Grenze?
Es ist ja dann eine Grenze. Er hat ja verstanden, dass es unten auf dem Fußboden kuschelig und gemütlich ist. Die meisten Hunde würden sich dann sicherlich daran gewöhnen. Also wir hatten damals einige Hunde, ne, bevor wir, eigentlich sind ja wirklich die Hofer-Warte, Sofa-Warte, die ersten Hunde bei uns auch gewesen, die hemmungslos auf Sofa und ins Bett durften. Ich habe das halt auch als Kind wirklich so übernommen. Von
das
zu Hause
war, ja auch ganz
war so. Bei uns
so.
Zu Hause
ich finde es auch
halt
immer noch okay, wenn Leute sagen.
Genau, also ich sage, ich respektiere das Stück natürlich auch. Das muss ja jeder selbst entscheiden. Aber ich kenne es halt auch so, dass die damals nicht aufs Sofa durften.
So, aber jetzt habe ich so einen, dem.
Da hatten wir aber nie einen Kampf.
Nee, aber jetzt habe ich so einen, der will immer aufs Sofa. Und als er klein war, habe ich das auch immer witzig gefunden, wenn er da hochkam.
Aber
und habe ihn
erste
gekuschelt.
Fehler.
Ja, aber das sind ja viele solche Sachen, die so entstehen. Dann fand ich das niedlich und witzig und da habe ich ihn ja auch, wie ich neulich von den Chinesen gelernt habe, bis er vollständig durchgeimpft ist, noch nie nach draußen gebracht. Und hatte ich neulich jemanden aus einer Chinesin, bei denen scheint das so zu sein oder zumindest in dem Umkreis, wo sie war. Und das hatte tatsächlich, und bei uns kam es dann halt raus, weil sie zur Boosterimpfung kam. Die kriegen die ja schon einmalig geimpft und dann kam dieser Dackel in so einem Katzenkorb. Und war halt so unfassbar aufgeregt. Das hatte ich noch nie erlebt. Dass einer, also lustig aufgeregt. Nicht jetzt, oh mein Gott, ich habe Angst, sondern einfach so wirklich drüber, als wäre er gerade in den Jahrmarkt des Jahrtausends gestiegen. Aha. Und dann habe ich daraufhin mit ihr angefangen zu sprechen. Und dann war die Impfung und dann sagte sie, okay, nach wie vielen Wochen darf ich dann jetzt mit meinem Hund draußen spazieren gehen? Und ich so, wie draußen spazieren gehen? Ich habe es halt, hat einen Moment gedauert, bis ich das gerafft habe. Nee.
Okay.
Nee, der war drinnen auf der Katzentoilette und der war, wenn er draußen war, in diesem Katzenkorb halt unterwegs. Der hatte noch keinen Grashalm unterm Fuß, weil sie dachte, wegen der immunologischen Lücke und Booster und Titer ist es so. Ich weiß nicht, ob sie aus einem Bereich kam in China, wo das vielleicht aus irgendwelchen Infektions- und Seuchengründen oder die Familie, der weiß ich nicht. Ne? Aber deswegen sage ich das. Also der war jetzt auf dem Sofa, jetzt soll er nicht mehr aufs Sofa. Beispielsweise. Ja, ist ja so der Klassiker. Jetzt muss er es aber verstehen, die Grenze. Also rennt er ja 100 Mal da drauf.
Klar, das ist halt, wie gesagt, das ist klar, dass das die Schuld des Menschen war. Dann muss der Mensch das jetzt aber ausbaden und nicht der Hund, indem er ständig wieder da runtergetreten wird. Dann kannst du, ich würde es genauso aufbauen, wie ich es gerade gesagt habe.
Trotz allem.
Trotz allem nochmal von vorn. Wenn er auf diesem Sofa da jetzt schon seine Ecke hatte, manchmal, neues Sofa ist teuer, aber in manchen Dingen hilft es halt, ein neues Training mit einem komplett neuen Gegenstand aufzubauen. Das wäre sicherlich eine Erleichterung. Ich denke mir, wenn du so doof warst und das bis jetzt in die erste halbe Jahr falsch gemacht hast, dann hast du jetzt nochmal 1.000 Euro in schickes neues Sofa investieren, selbst schuld. Und das damit nochmal neu trainieren.
Okay, aber wenn ich das nicht tue, was mache ich dann?
Dann machst
du es
genauso.
Wie machst du ihm die Grenze? Also der eine würde ihm ja am Schlawittchen dann da runterzerren und unten einmal auf den Rücken drehen und sagen, du darfst das nicht.
Genau. Dann hatte er aber das unerwünschte Falten auch wieder schon gezeigt.
Genau.
Er war schon drauf. Und das muss ich ja unbedingt verhindern. Also stelle ich mich quasi, wenn ich auf dem Sofa sitze und er möchte sich dazusetzen, dann halte ich halt so die Hände um mich rum, dass er nicht aufsteigen kann aufs Sofa, dass er halt keinen Erfolg hat.
Mhm.
So, das mache ich so lange, bis der Hund irgendwann keine Lust mehr hat und aufgibt. Und wenn er sich dann gemütlich auf sein Körbchen legt, kann ich ihm ja da seinen Kauknochen servieren oder so, dass er dafür irgendwie eine schöne Bestätigung bekommt. Und
wenn ich als Alternative, ist ja bei vielen so ein Kuschelritual, dann dieses Ritual einfach, so wie du sage, ich schirme das ab und dann verlagere ich das Kuschelritual einfach auf den Fußboden, bis es normal ist, dass da unten stattfindet. Ist es dann eine Schleife mit, ich nerve hier rum und dann darf ich unten kuscheln? Oder denkst du, er assoziiert auch irgendwann, okay, Sofa ist scheinbar nicht mehr erlaubt?
Ich muss natürlich dann auch mal früh genug reagieren. Nicht, wenn der Hund dann endlich mal von sich aus brav in sein Körbchen geht, ihn dann ignorieren. Natürlich wird es dann wieder schnell eine Endlosschleife, dass der Hund versteht, ich muss rumnerven, damit sich einer um mich kümmert. Das ist ja wieder so das Ding generell, dass Leute immer erst reagieren, wenn der Hund Quatsch macht. Also beachtet sie doch bitte auch mal dann, wenn sie alles machen, was ihr möchtet. Wenn der jetzt brav im Körbchen liegt, guckt euch an und wedelt zaghaft mit dem Schwanz und macht Anstalten so vor Wette, oh, ich hätte jetzt übrigens Zeit zum Kuscheln, dann geht doch da auch mal hin. Na, jetzt nicht, wenn der Hund da entspannt tief schläft, dann muss ich jetzt mich nicht auf den Hund stürzen und kuscheln, dann mache ich ihm das Körbchen womöglich wieder madig, weil er denkt, ey, nirgendwo kann ich mal in Ruhe schlafen.
Ja.
Also da muss man vielleicht mal so ein bisschen pfiffig, wie hast du das am Anfang ausgedrückt, intelligent und nicht intelligent oder so. Aber Fokus, hab den Fokus mal auf erwünschtem Verhalten, Hunde machen sehr, sehr viel richtig.
Ja.
Wirklich.
Also das sind ja so die Klassiker. Darf nicht mehr aufs Sofa, pöbelt an der Leine. Was noch eine Grenze? Oh, darf hier oder da nicht pinkeln oder kacken?
Mhm. Kann ich aber auch zum Beispiel beim Spaziergang ein Signal einfach auftrainieren, dass der Hund versteht, wir gehen weiter, wenn er Anstalten macht. Wenn er schon am Kacken ist und ich schleife ihn dann da weg, ist es zu spät. Sally, ein schönes Beispiel, ne? Das ist dann zu spät, weil der Hund zeigt das unerwünschte Verhalten ja schon. Er kackt ja schon beim Nachbarn in den Vorgarten. Also muss ich gucken, dass er das gar nicht erst macht. Wenn er schon also auf der Suche nach einem Platz ist, kann ich ein bereits vorher auftrainiertes Wort, sowas wie wir gehen weiter, das kann man ja auch beim Schnüffeln oder so mal machen, wenn er irgendwo sich festschnüffelt und ich komme gar nicht mehr weg, dass er halt lernt, auf ein ich gehe weiter, halt den Menschen zu folgen und dass er dann halt irgendwo sein Geschäft machen darf, wo Ich habe hier gerade was Schönes.
Wir haben gerade einen Snack.
Ich habe gerade einen Snack geliefert.
Also genau genommen
bekommen.
Hat Katharina einen Snack
ich
bekommen.
Habe einen Snack geliefert gekommen. Du hast übrigens den besten Sohn der Welt. Aber das weißt du. ja, ich muss jetzt lachen. Genau, dass ich dann halt gucke, dass ich ihn animiere weiterzulaufen und sobald ich sehe, er macht Anstalten, sich hinzuhocken und dann führe ich ihn quasi zu der Stelle, wo er darf. Und dann lasse ich ihn und dann lobe ich ihn und so weiter und so fort. Genau, das mit dem Kacken ist ein sehr schönes Beispiel.
Ja,
ist
klappt
die
bei
Wurst
uns
schon
auch.
Draußen,
manchmal,
ist es
manch,
zu
aber
spät?
Man merkt es ja, ne? Man muss dann halt auch gucken und man weiß ja so ein bisschen, was sie tun. Ich merke das auch. Also, Wölfie ist ja Landei und jetzt waren wir ja gerade im Urlaub und da war er Stadtei, also Stadtkind. und das Stadtkind tut sich sehr schwer mit dem adäquaten Köddelplatz.
Ja, oh ja, das ist
und
ein Problem.
Und auch mit dem
ja.
adäquaten Pinkelplatz, weil er auch das, also er geht ja nicht so extrem viel durch die Stadt, dass er ja quasi komplett seine Morgenrunde in der Stadt entleeren muss. Natürlich gehen wir schnüffeln durch die Stadt und da darf er auch markieren, auch nicht an allen Sachen. Aber mit dieser Not, dass es eigentlich jetzt aber auch echt dringend ist, war das schon auch witzig. Aber tatsächlich machen wir das dann auch. Wenn ich merke, er muss und er soll nicht da, wo es ist, dann sage ich schon auch sowas wie weiter. Und wenn ich merke, es ist wirklich dringend, dann fange ich auch an zu rennen mit ihm, dass er merkt, wir suchen.
Ja.
Eine Stelle, wo
es ist. Wenn
er
jetzt Scheißerei hat oder irgendwas, dann wird es halt manchmal schwieriger. Es gibt immer Probleme im Leben, die braucht man nicht, aber
nee, aber ich will sagen,
das
klappte sehr gut. Und im Prinzip war das eine Grenze, die ihm nicht klar war, weil er hier immer einfach, wo wir sind, morgens losdüsen darf. Und da, wo er denkt, hier wäre ein guter Ort, ist ein guter Ort.
Irgendwo im Wald
und plötzlich
oder auf
war da nicht an jeder
okay.
Stelle ein guter Ort. Und tatsächlich auch dieses... Und was er auch sehr schnell gelernt hat, eine Grenze, die er nicht kannte. Und ich habe ihn weder geschlagen noch gewürgt.
Verrückt. Diesmal nicht. Das ist aber nett
diesmal
von dir.
Nicht. Ich habe diesmal einen anderen Instagram-Account vorher geguckt. Diesmal habe ich ihn nicht geschlagen vorher.
Nee. Wie schön.
Dass er zum Beispiel nicht jetzt alles gnadenlos markiert. Ne? Weil natürlich ist er ein Rüde und steht in der Blüte seines Lebens und möchte alles markieren, wo jemand aus welchen Gründen auch immer schon markiert hat, was... übermarkiert werden muss oder nebenmarkiert. Mhm. Das hatten wir auch schon mal, Markierverhalten. Mhm. Und ich möchte aber nicht, dass er vor einem Geschäft die schönen Blumenkübel, auch wenn da schon jemand dran gepilkelt hat. Und das zum Beispiel war schwer zu trainieren für ihn, dass er, weil sonst hier im Wald, sage ich mal, er schnüffelt. Mhm. Und wenn er denkt, hier wäre, nee, also hier muss ich mein Statement draufsetzen, darf er natürlich frei entscheiden, hier hebe ich das Bein oder hier nicht.
Ja.
Also kannte er das ja gar nicht, dass er das nicht durfte.
Naja, ein bisschen kannte er es ja schon. Es gibt ja immer mal Stellen, ne, wo er nicht in der Scheune oder so.
Ja,
das
gut.
hat er ja auch.
Ja, gut.
Also,
aber
ne, das
genau,
99,9% verinnerlicht.
Läuft das mittlerweile schon,
Genau, das ist jetzt nicht gerade, wenn da jetzt vorher irgendwo ein anderer war oder so, dass das kann ein Hund ja auch lernen oder in Stallgebäuden oder das hatten wir ja auch schon mal
das
so im
er,
Stall. Vielleicht
und das
nicht
hat er
auf
jetzt
die
aber auch super gelernt. Ne?
Genau.
Also diese Grenze ist drin. Mhm. Ich will sagen, wir waren nicht extrem lange im Urlaub.
Ja.
Hätte noch 5 Wochen länger gekonnt, aber er hat es gecheckt. Ja. Und das ohne ihn anzukacken, wenn er pinkelt.
Ja,
ne?
Siehste. Also es funktioniert auch so.
Mhm. Was gibt es noch für Beispiele?
Weiß ich nicht, reicht das nicht? Wir haben doch jetzt so viele Beispiele erklärt. Ich glaube, es hat.
Aber
es
ich würde gerne noch ein bisschen mehr erkennen, woran du, also weil andersrum, diese Videos können ja eigentlich nicht per se von Erfolg gekrönt sein. Sie suggerieren ja aber einen Erfolg.
Doch, du, das ist ja dieses Phänomen, dass wenn du etwas total überzeugend von dir gibst.
Ja, aber die zeigen ja Videos dazu. Vorher hat
er
geschrien, dann schreit er nicht mehr.
Manche reden ja auch nur. Das ist nicht unbedingt immer mit Videos oder so gekoppelt.
Belegt.
Also mit, doch Videos hast du manchmal, klar gibt es auch, ich habe auch irgendwie ein Video mal gesehen, wo irgendein Hund was am Boden liegen, das nicht fressen sollte und dann halt sofort massivst körperlich bedroht wurde, als er nur in die Richtung geschnüffelt hat. Also
wie bedrohe ich meinen Hund körperlich massiv?
Naja, wenn du dich so, also die Person ist in den Hund reingelaufen und hat ihn dann
körpersprachlich
genau, weggedrängt von diesem Teil, finde ich halt auch irgendwie sehr sinnbefreit, wenn auf dem Fußboden irgendwo, ich sag mal, ein Schweineohr liegt, was mein Hund nicht nehmen soll, kann ich das ja auch mittels eines positiv aufgebauten Abbruchsignals dem Hund vermitteln. Dieses Teil nimmst du dir jetzt bitte nicht. Also im Sinne Giftgödertraining oder so. Ne? Und dass der Hund von sich aus dann halt lernt zu sagen, oh, da liegt was auf dem Boden, ich frage mir erst mal einen Menschen, ob ich das haben darf. Das kann man also auch üben. Und
setzt voraus, dass du im Training aber auch von 30 mal 20 mal etwas hattest, was er dann haben durfte.
Genau.
Weil sonst wird er nicht fragen, wenn es immer Nein heißt.
Also im Training bekommt er das dann in den allermeisten Fällen am Ende, das, was da am Boden liegt, damit er halt wirklich versteht,
dass es sich lohnt, das
genau,
anzuzeigen.
Genau, es lohnt sich, das anzuzeigen. Genau, so würdest du es halt positiv aufbauen. Wenn du es halt dumm aufbaust statt positiv,
ja,
dann rennst du in deinen Hund rein und trittst ihm in die Seite oder so, wenn er sich dem Schweineohr nähert. Was lernt der Hund? Der Hund lernt in diesem Moment, mein Mensch ist irgendwie kacke, da liegt Futter, ich weiß nicht, warum ich es nicht nehmen darf. So.
Aber er tut mir weh, wenn ich
genau,
es essen möchte.
Wäre der Hund frei und sein Mensch 10 Meter von ihm entfernt, würde er höchstwahrscheinlich trotzdem dahin rennen und das fressen, weil er nicht eingeschüchtert werden kann, weil die Distanz vielleicht
und
zu groß ist.
Und weil er auch schlau genug ist zu checken, dass wir zu lahmarschig weit hinten sind. Ja, das natürlich. Ja,
natürlich.
Mhm. Kennt man doch auch immer mal wieder dieses, wenn Hunde so gierig plötzlich sich, also es gibt auch Gierlappen so,
ja,
ne? Aber es gibt natürlich auch, wo du richtig merkst, das ist dieses, keiner hat
Nein
gesagt oder mir wehgetan. Ja. Und dann boom, rasen die in irgendeine Ecke und wie bescheuert stürzen sie sich auf irgendwas, was wahrscheinlich nicht mal lecker ist.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, deswegen sollte man halt auch Hunden, die irgendwas aufsammeln, das nicht immer gewaltsam aus der Schnauze ziehen.
Da machen wir auch nochmal ein Thema zu Leinenführigkeit, weil das, finde ich, ist auch so ein, genauso wie dieses Erwartungshaltung, das hatten wir ja schon mal, Erwartungshaltung unterdrücken, mein Hund darf sich nicht freuen, ich enttäusche ihn extra, damit er sich nicht freut, wenn es losgeht.
Genau.
Das war ja auch so unglaublich dämlich. Du freust dich, dass wir rausgehen. Nee, tun wir gar nicht, damit du dich nicht mehr freust, denn Freude ist wirklich anstrengend. Ich bringe dir aber nicht bei, wie man sich freut, ohne mir die Beine zu zerkratzen. Ja.
Ja, schön. Genau.
Genau, also das kommt auch noch, das kommt auch aus der Schiene. Warum denkst du aber, das ist ja ein Riesenmarkt. Ist es erstmal, ich bin ja Tierarzt, ich kann ja plakativ Dinge sagen, dann kannst du mich ja einfangen. Ich würde sagen, dadurch, dass Hundetrainer kein geschützter Begriff ist, gibt es einfach viele Menschen, die nicht bis in die Tiefe gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen, also und dieses reine Abbruchtraining für einen relativ kurzen Moment ja sehr erfolgreich scheint, das hatten wir auch schon in Übersprungsverhalten, auch Folgen von uns. Und deswegen ist das ein so gängiges Trainingsmittel oder woran liegt das? Also, weil wenn ich wüsste, wie es besser geht, wäre es ja cooler. Ich würde Step 1 bis 5 zeigen, Folie auf dem Sofa, ich gehe raus, Hund geht da nicht drauf. Ich sitze da, Hund sagt, oh, hallo, aber ich würde in meinem Körbchen schlafen, ich stehe auf und gebe ihm einen Keks, wenn er sich darüber legt oder so. Dann würde man ja dieses zeigen, was du gesagt hast, wie's, und nicht sagen, hier, ich lach.
Es gibt so einen Satz, Gewalt fängt da an, wo Wissen aufhört. Muss ich noch mehr sagen?
Also
und
ist,
es ist kein geschützter Beruf. Jeder Hinz und Kunz kann nach einer Sachkundeprüfung irgendwo beim Wettamt eine Hundeschule eröffnen, auch ohne Ausbildung. Vielleicht hat er ein Buch gelesen, wenn es gut läuft.
Muss man nicht mal diese dreimonatige oder viermonatige Ausbildung bei irgendwas machen für Hunde? Kann ich morgen Hundetrainer sein?
Du kannst auch so Hundetrainer sein.
Wusstet ihr, Hundeschule Christina Loth?
Oh, jetzt habe ich noch eine neue Konkurrentin.
Ja. Und ich kann leider schon viel, weil ich schon 123 Folgen mit dir geredet habe. Wähle deine Feine bei, feine Weise.
Hätte ich dir mal nicht so viel erzählt. Dafür kann ich, nachdem, was du mir alles erzählt hast, schon eine eigene Praxis fast aufmachen.
Ja,
so
du
nämlich.
Musst die Approbation einreichen.
Ja, das mache ich. Mache ich nächste Woche.
Dauert
und dann kastriere
Jahre
ich ihren
schnell.
Hund.
Ja.
Oder so. Das kann ich auch.
Nee, kannst du
nicht.
Das ist
ja kein Hexenwerk.
Das kann sein, aber die Approbation ist das Hexenwerk vorher.
Also, okay. Wir schauen mal. Wir arbeiten demnächst noch ganz anders im Team. Seid gespannt.
Also tatsächlich, ne, es gibt so ein anderes Wort, der Bewussteres in der Verantwortung. Finde ich auch, nachdem ich das gehört habe und mir mal auf der Zunge zergehen habe lassen. Gibt so ein paar nette, weise Sprüche. Vielleicht machen wir mal so Schilder mit so weisen Sprüchen.
Ja, die kann sich dann jeder ins Wohnzimmer hängen.
Einen, den ich auch liebe, ist, das Glück ist tot, ist der Vergleich.
Das muss ich noch mal kurz reflektieren. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, ist so einer, muss man kurz wirklich drüber nachdenken. Das Glück ist tot, ist der Vergleich.
Ja, ist wirklich so. Sobald du siehst, dass die anderen mehr haben, bist du schon wieder unzufrieden mit dem, was du gerade noch gut fandst. Ne?
Ja, oder vielleicht auch, wenn es besser ist. Und dann habe ich neulich auch irgendwo in so einem Sprüche-Ding war das, das war nicht das Glück ist tot, ist der Vergleich, sondern, wenn du etwas neu beginnst, solltest du dich nicht mit denen messen, die es schon perfekt beherrschen.
Ja. Ist auch klug. Mhm. Mhm. Klein anfangen.
Mhm. Ja, aber auch zufrieden sein damit, ja, ne? Also ja, ich habe jetzt im Urlaub versucht zu lernen, Gitarre zu spielen.
Oh.
Und wenn ich nur mich selbst betrachte und meinen Output, finde ich mich hervorragend. Wenn ich mir den Coldplay-Gitarristen angucke, bin ich halt die größte Nietzsche auf dem Planeten. Aber das ist es ja im Prinzip. Ne? Nee, aber also ist es schon so, dass wir sagen, dass das Grenzen setzen. Es kommen aber, nee, eine Sache kommt da jetzt noch, bevor wir die Laberei hier lassen. Oder meine Laberei und Katharinas Wissen in diesem Fall. Bei Grenzen setzen, wenn ich das auch in der Praxis oder auch mit Kollegen, Kolleginnen, Tierarzthelfern, irgendwem, also habe ja mehrere Berufsgruppen, die Kontakt mit auch gefährlichen Tieren haben, um mich herum Kontakt habe, kommt sehr schnell immer das Argument, dass das ja alles geht, solange der Hund nett ist.
Ah ja, stimmt, das ist natürlich ein
Weil
wichtiger
Grenzen
Punkt.
Weil Grenzen setzen ist ja immer ein Riesenpunkt und ein Riesenmarkt für alle Hunde, die irgendwie den Hauch einer Aggression jemals gezeigt haben und sei es das Kind angeknurrt haben, was ihm vorher fünfmal auf die Nase geschlagen hat oder so, ist der ja auch schon aggressiv und der muss Grenzen kennen. Ja. Also dem geht ja oft so eine Erwartungshaltung voraus. Und die sagen, ja, kann ja sein, Katharina mit ihren Hunden und die alle bei ihr in die Hundeschule kommen, dass es läuft. Und Christina macht es mit Wölfi vielleicht auch ganz nett. Aber meiner, der muss Grenzen lernen.
Ich muss natürlich dazu sagen, dass allein dadurch bedingt, dass ich ja auch mit Wesenstests und diesen Geschichten zu tun habe, ich auch durchaus manchmal Hunde im Training habe.
Die, es war eine Interviewfrage, Frau Pause.
So unglaublich nett sein müssen, nett in dem Sinne, sondern irgendwie ein erlerntes Verhalten zeigen oder was auch immer. Und auch da, die Gesetze der Lerntheorie sind wie physikalische Gesetze. Also alle Leute, die die Schwerkraft bezweifeln oder die immer noch glauben, die Erde ist eine Scheibe, die können auch einfach dann machen, was sie wollen. Denen ist leider nicht zu helfen, auch von mir nicht. Aber es gibt halt einfach Gesetzmäßigkeiten, auch was Lernverhalten angeht.
Deswegen sagen
angeht.
Wir immer auch den Witz zu Kindern, weil es halt so ist. Ne? Ja. Ignoranz ist das...
Genau.
Ist eigentlich die beste Strafe mit in Anführungszeichen.
Genau. Und diese ganzen Mittel funktionieren bei jedem Verhalten. Also es ist natürlich, was die Sicherheit aller Beteiligten angeht, bei einem Hund, der schon ein bisschen kräftiger zugebissen hat, ein bisschen anderes Thema. Ich muss natürlich andere Dinge üben, allein sowas wie trag einen Maulkorb im Training.
Ja, ja, klar.
Ne, da kommen ein paar Sachen vielleicht dazu, aber das Training an sich muss nicht gröber sein, nur weil der Hund grob ist. Und das kannst du ja dann wahrscheinlich auch wieder mit Vergleich zu Kindern. Ich meine nur, ne, wenn die jetzt irgendwie...
Ja, ja, nee, ist auch so.
Ist ja das Gleiche. Oder wenn die
Druck
jetzt irgendwie
erzeugt
an,
Gegendruck.
Genau.
Ne?
Und du
das wäre auch ein Schild.
Ja.
Druck erzeugt Gegendruck.
Das machen
immer.
Wir auch. Wir basteln demnächst Schilder. Mhm. Wäre das nicht was für den Shop?
Ja, ist es.
Ja, siehst du? Dass man sich das immer so ein bisschen vor Augen führt. Also die Gesetzmäßigkeiten
merkst du ja auch im
bleiben.
Alltag. Merkst du ja auch im Alltag oder im Streit mit einem Partner oder mit einem Kunden oder mit Kindern oder so.
Ja.
Je mehr du selber so wirst, umso mehr kommt ja auch zurück. Und
ist so. Stell dir vor, du arbeitest, da habe ich jetzt ja keine Ahnung von, also aber wenn du jetzt irgendwie, ich habe schon Leute getroffen oder Kunden gehabt oder so, die zum Beispiel irgendwo arbeiten in Einrichtungen mit irgendwelchen ich sag mal Jugendlichen zum Beispiel, die eine etwas unschöne Vergangenheit hatten, die halt auch ein vielleicht gewisses Aggressionspotenzial an den Tag legten. Da gibt es ja auch genug Berufe, die da, Leute, die da arbeiten und die arbeiten übrigens auch nicht so, dass die denen
noch
wenn
mehr
die
Fresse polieren.
Genau, dass sie dann die Schläge kriegen oder so. Das wollte ich mal mit einbringen. Das macht man da auch nicht. Warum, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat das was mit Lernverhalten zu tun.
Und Lerntheorien.
Ja.
Genau. Also das finde ich sehr wichtig. Fazit.
Fazit. Das bist du ja immer.
Fazit bin ich. Fazit ist Grenzen setzen. Grenzen setze ich nicht nur durch Strafe. Grenzen setze ich erst recht nicht, indem ich eine stressige Situation, die Grenze erfordert, wie Pöbeln an der Leine, nicht mehr aufs Sofa springen, nicht überall hinkacken und pinkeln, herbeirufe und dann dort unter Druck und negativer Strafe oder positiver Strafe auch, weiß ich gar nicht.
Nee, positive Strafe ist ja draufhauen. Also unangenehmes Zufügen.
Ja, so
nicht immer nur
das.
Draufhauen,
genau.
Sondern etwas Unangenehmes zufügen.
Ja,
so, ich
genau.
Hab's jetzt ein bisschen
also,
plakativ
die
ausgedrückt.
Die ich nicht dadurch lösen kann, sondern die ich dadurch löse, dass ich eigentlich das verstärke mir, also ich trainiere das zu verstärken, was positiv war und ich nutze halt auch nicht die Reizschleife immer wieder und lasse die sich schön verfestigen, um dann aus der Reizschleife heraus einen durchaus körperlichen oder unangenehmen Abbruch herbeizuführen. Die Grenze bildet sich zum Beispiel auch beim Bellen an der Leine nicht dadurch, dass der Hund senkrecht in der Leine steht und bellt und ich ihm dann auf die Schnauze schlage.
Genau.
Und in dem Sinne sei zu erwähnen, dass Grenzen setzen nicht heißt, dass die Grenze negativ gezogen werden muss wie der Elektrozaun, sondern dass sie auch dadurch gezogen wird, dass man positives Verhalten innerhalb der Grenzen, die man sich wünscht, einfach verstärkt und positiv wahrnimmt und dadurch der Rahmen dessen, was man tun kann, sehr eindeutig ist.
Das hast du so schön gesagt.
Danke.
Wunderbar.
In diesem Sinne haben wir, glaube ich, marketingmäßig noch nichts wieder am Start, jetzt was irgendwelche Kurse von uns angeht, Hausmeisterliches, was wir berichten müssen. Wir sind dabei. Wir hangeln uns durch die Sommerurlaube und Pausen. Ich bin jetzt ja gerade erst wieder da.
Gut erholt und braun gebrannt.
Und auch körperlich fitter tatsächlich. Wenn man den ganzen Tag draußen ist, tut das doch was.
Das tut gut, ne?
Ja, sehr. Mhm. Genau, und der Rest kommt. Also wir planen schon eine ganze Menge noch dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres zu verändern, auch auf unserer Homepage. Wir werden sicherlich dieses Jahr früher mit unserem Silvesterkurs starten, weil der immer so ein bisschen holterdiepolter dann Ende November vom Himmel gefallen ist bislang. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig. Und sonst wüsste ich jetzt akut nichts dazu zu sagen weiter, oder?
Mhm.
Hast du
das
was auf
dem... Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Also sie auch. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr uns Bewertungen dalasst, wenn ihr uns irgendwie weiterempfehlt, wenn ihr uns irgendwo, wenn ihr uns mal auf Insta seht, einen Daumen hoch gebt oder wenn ihr uns anders Feedback gebt. Wenn ihr Themenwünsche habt, schickt die gerne an info@goodmorning-pets.de. Mit einer Reaktionszeit von 6 bis 12 Monaten werden wir darauf auch antworten. Und
aber die Ehrlichkeit dahinter finde ich gut.
Das war im Urlaub so süß bei uns letzte. Ich glaube, Wölfi suchte eine Ente oder was? Und Leonard ging neben ihm lang. Und Wölfi war wieder so hart im Schnüffeln und irgendwas war. Und die Ente ging da dran vorbei. Und du merktest so, weißt du, Thema erledigt, 21, 22, 23 und Wölfi, oh, da war die Ente lang geflogen. Und Leonard sagte, oh. Wölfi, mit deiner bahnbrechenden Reaktionszeit von 7 bis 8 Werktagen hast du beeindruckt. Genau.
Super. Ja.
Und so. Damit schließen wir. Freuen uns, wenn ihr uns findet auf livania.vet, livania-vet oder hundeschule-pudelwohl.de und hundeschule-pudelwohl auf Facebook oder -pudelwohl.
Ich meine Unterstrich.
Unterstriche muss man da, glaube ich, machen.
Guckt einfach.
Genau. Und da
probiert alles aus. Irgendwo bin ich.
Und dann freuen wir uns, wenn es nächste Woche Sonntagmorgen wieder heißt
Good Morning Pets.